Ich möchte euch auch all ganz herzlich willkommen heißen im heutigen Gottesdienst, gerade die, die im Livestream dabei sind. Und ich will zum Start gerade auch noch beten. Ja, Herr, du bist der Gott, der über allem steht, der alles in seiner Hand hat, der ja, vom Himmel her alles sieht, was auf dieser Erde gut und schlecht läuft. Aber wir wissen auch, dass alles Gute von dir herkommt. Und für das wollen wir jetzt schon danken. Und wir wollen danken für dein Wort, das du uns gegeben hast, für das, ja, was du uns immer wieder auch täglich schenkst. Und einfach auch, dass du uns in dieser Welt nicht allein lässt. Amen. Ja, wenn man in diese Welt schaut, dann kann man manchmal wirklich das Gefühl haben, die Welt geht den Bach ab. Sie wird immer gottloser. Die Menschen wollen immer weniger mit Gott zu tun haben. Immer weniger ihn akzeptieren. Sie verleugnen ihn und lehnen ihn ab. Gott, das ist ein Relikt aus der Vergangenheit. So etwas brauchen wir heute doch nicht mehr. Und die Auswirkungen von dem Handeln, von dieser Haltung, da müssen wir nur einen kleinen Blick in die Nachrichten schauen und sehen das eigentlich schon. Aber vielleicht erstaunt es der eine oder der andere da, wenn ich jetzt sage, dass die Entwicklung nicht so neu ist. Nämlich vor 3000 Jahren hatte David schon die Situation gesehen. Und im Psalm 14, wo wir heute anschauen, geht es ums Leben in der gottlosen Welt. Und da beschreibt David seine Klage auch darüber, aber noch viel mehr, wie reagiert Gott darauf. Weil Gott bleibt nicht einfach passiv mit dieser Situation. Und das ist das Schöne, was wir sehen dürfen, wenn wir den heutigen Psalm gerade zusammen lesen. Psalm 14. Der Narr spricht in seinem Herzen: Es gibt keinen Gott. Sie handeln verderblich und abscheulich ist ihr Tun. Da ist keiner, der Gutes tut. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob es einen Verständigen gibt. Sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben. Es gibt keiner, der Gutes tut, auch nicht einen einzigen. Haben denn die Übeltäter keine Einsicht, die mein Volk verschlingen, als essen sie Brot? Den Herrn rufen sie nicht an. Dann erschrecken sie furchtbar, weil Gott bei dem Geschlecht der Gerechten ist. Wollt ihr das Vorhaben des Elenden zu Schanden machen, obwohl der Herr seine Zuflucht ist? Ach, dass aus Zion die Rettung für Israel käme, wenn der Herr das Geschick seines Volkes wendet, wird Jakob sich freuen und Israel fröhlich sein. Der Psalm startet mit einer ziemlich eindeutigen Beobachtung von David. Nämlich, dass der Narr sich einbildet, es gibt keinen Gott. Der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Aus dem Herzen raus vom Mensch kommt die Behauptung. Und das Herz ist nicht einfach nur das Zentrum von unseren Gefühlen, wie man das in Europa oft sagt. Nein, das Herz ist der Sitz vom Leben. Aus dem Herz raus kommt unser Denken und unser Handeln, aber auch unser Fühlen. Was aus unserem Herzen kommt, beeinflusst unser Leben und ist eigentlich Ausdruck von unserem Leben. Das Gottlügen vom Mensch kommt also aus seinem Innersten, aus seiner Identität heraus. Und der David spricht jetzt da nicht einfach nur theoretisch von dieser Möglichkeit von so einem Narr, wo man das sagen könnte, sondern er hat ja das selber in seinem Leben erfahren. Und das ist spannend im Hebräisch, das Wort, das da für Narr steht, das ist eigentlich Nabal. Und bei gewissen Bibelkennern da drinnen hat es jetzt vielleicht Klick gemacht und man hat sich an einen gewissen Mann namens Nabal erinnert, der am David begegnet ist. Im 1. Samuel 25 lesen wir von dieser Begegnung vom Nabal und dem David. Und der Nabal, das war eigentlich ein sehr reicher Mann gewesen. Und der David hat ihm geholfen. Er hat zum Beispiel seine Herden beschützt. Und jetzt ist der David selber in Bedrängnis gewesen und hat dem Nabal Kundschafter geschickt und gesagt, hilf uns, verpflege uns mit mich und meine Männer. Und jetzt ist der Nabal natürlich dankbar gewesen und hat gesagt, ja natürlich, du hast mir geholfen, ich helfe dir auch und komm doch, du bist mein Gast. Und alles ist super gewesen. Nein, es ist leider nicht so gelaufen. Was der Nabal gemacht hat, er hat mit Ablehnung reagiert. Er hat gesagt, wer ist denn der David? Ich kenne den doch nicht mal, was will der von mir? Und er hat ihn eigentlich den verleugnet, der ihm Gutes da hat. Und am Ende hat das am Nabal den Tod gebracht. Ein Narr oder ein Nabal ist also jemand, der nur auf sich selber, auf seinen eigenen Profit fokussiert ist. Und von niemandem Rechenschaft abgeben will und drinnen sehr dumm handelt. Die Folge von diesem Verhalten ist deutlich. Verderbes und Böses kommt aus dem heraus. Es entsteht nichts Gutes. Und wie sieht das in der heutigen Zeit aus? Wo begegnen wir solchen Nabalen, solchen Narren? Und bei mir hat es ein ganz eindrückliches Erlebnis aus der Lehrzeit. Dort hatte ich viele atheistisch geprägte Lehrer gehabt, also sehr klar atheistische. Und die haben sich regelrecht einen Hass gegen Gott entwickelt. Die haben wirklich amigs im Unterricht ganze Stunden damit verbracht, um zu sagen, wie dumm das es eigentlich ist, dass man an Gott glaubt. Und die haben so eine Heftigkeit und so eine Energie in das hineingesteckt, die eigentlich nur sehr verwunderlich war. Aber in dem Innen ist ein wahrer Grund herausgekommen, warum dass sie das machen. Und der wahre Grund war eigentlich pure Angst gewesen. Oder immer noch. Pure Angst davor, dass ihr Leben, ihr sündhaftes Verhalten irgendeinmal Rechenschaft ablegen muss vor jemandem. Wenn es keinen Gott gibt, dann muss ich ja nie Rechenschaft ablegen für das, was ich tue. Dann bestimme ich, was recht ist. Und das ist oft die wahre Intention hinter dem Gotteslügen, hinter der Verneinung von Gott. Die guten Gebote und Weisungen von Gott, von unserem Schöpfer, werden verachtet, weil man dann Rechenschaft ablegen müssen. Es ist also ein sündhaftes Verhalten, das aus dem Verleugnen von Gott gezeigt wird, aber auch rauskommt. Denn die Sünde kommt aus dem Wegschauen von Gott. Aus dem Verneinen und Ablehnen von Gott raus. Und ich glaube, das kennt jeder da drin, wenn das passiert. Und die Folge der Sünde, das wird im Römer 6,23 ziemlich deutlich gesagt, ist der Tod. Römer 6,23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnade Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herr. Weil die Sünde Ablehnung und Wegschauen von Gott ist. Gott, der uns das Leben geschaffen hat, der uns das Leben in seiner Hand hat und das Leben bringt, ist es Ablehnen von Gott automatisch das Hinwenden und das Hergehen in den Tod. Es gibt nichts anderes, keine andere Folge vom Ablehnen vom Leben als der Tod. Und darum führt die Sünde unmissverständlich zum Tod. Und Sündigen ist dabei eigentlich eine Art praktischer Atheismus. Wir handeln im Sündigen, als so, ob es Gott nicht gibt. Wir verleugnen ihn in unserer Haltung damit. Wir wollen unseren eigenen Willen, unsere eigene Begierde befriedigen und nehmen dabei nur auf uns Rücksicht. Der Slogan ist, ich zuerst. Wie das eigentlich schon beim Nabal der Fall war, damals. Aber auch heute sehen wir die Bewegung immer auch stark in der Gesellschaft, zum Beispiel in der Genderbewegung oder in den Abtreibungsfragen oder in den Exitfragen. Immer geht es darum, dass ich entscheide, was recht ist. Dass ich bestimme, was recht ist. Und mir ja niemand kann einreden und ich auch niemandem muss Rechenschaft dafür ablegen. Was ist aber der Ausweg aus dieser Haltung? Und da kommen die Psalmen und gerade der Psalm 1 besonders zur Geltung. Weil der Psalm 1 zeigt eigentlich den Weg vom Gottlosen und vom Gerechten auf. Und im Psalm 1, vielleicht mag jetzt sich noch gewisse erinnern, der Psalm 1 ist ein Tor zu den Psalmen. Es zeigt eigentlich, um was das geht. Und dort steht am Schluss, der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Und am Anfang der Psalmen geht es ja darum, dass der, der gerecht ist, Freude hat an den Weisungen Gottes. Und der, der nicht gerecht ist, lehnt das ab. Der Narr verachtet also die guten Weisungen Gottes. Und darum führt sein Weg ins Verderben, ins Nichtige. Doch wer auf Gott schaut, der findet wahre Erkenntnis. Nicht in sich selber, sondern in Gott. Seine Weisungen, sein Wort leitet uns in unserem Leben. Und führt uns aus dieser Selbstgerechtigkeit, aus dieser Selbstbezogenheit raus. Das Wort Gottes überführt uns also von unserem praktischen Atheismus. Und wie sieht das mit uns aus, wenn wir unser Leben anschauen? Müssen wir doch auch zugeben, wir sind nicht immer heilig. Obwohl wir doch so gut immer die Bibel lesen und in seinem Wort sind. Aber es ist immer einfacher, zuerst über die anderen zu reden, zuerst zu sagen, was sie falsch machen, dass sie Sünder sind. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, sind wir doch oft die grössten Sünder. Lehnen wir doch Gott genug oft selber ab. Leben wir doch genug oft in dem atheistischen, praktischen atheistischen Denken. Und das Urteil von dem Psalm ist klar. Es gibt keinen, der Gutes tut. Und damit gibt es auch keinen, der die Weisungen Gottes erfüllen und einhalten könnte. Und da sind wir, so leid es mir tut, auch eingeschlossen. Und was ist jetzt die Reaktion Gottes auf die Tatsache? Wie begegnet Gott jetzt dieser Situation? Und das sehen wir in den nächsten Versen, Verse 2 bis 3. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob es einen Verständigen gibt, einen, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht einen einzigen. Gott schaut also vom Himmel auf die Menschen. Und er prüft, was da eigentlich abgeht. Er schaut genau her. Und das Prüfen, was wir da sehen, ist nicht an der einzigen Stelle, sondern das sehen wir noch an anderen Stellen. Zum Beispiel bei Babel, wo Gott schaut, was machen die Menschen da bei dem Turm. Oder bei Sodom und Gomorra, wo Gott in die Stadt geht und schaut, gibt es noch einen Gerechten da in dieser Stadt. Gott urteilt nicht vom Hörensagen. Er urteilt nicht einfach nur, weil er jetzt Gefühl hat, dass da jetzt etwas gemacht werden muss. Sondern er schaut genau her und er prüft. Und bei uns ist das doch oft der Fall, dass wir schnell urteilen und verurteilen. dass wir irgendwo mal etwas vernommen haben über eine Person und dann ist die bei uns abgestempelt. Dann ist das bei uns der Sünder, wo wir nichts mehr damit zu tun haben. Fehlurteile gehören bei uns zur Tagesordnung. Und damit wird oft auch viel Schaden angerichtet. Und wie beruhigend ist es jetzt zu sehen, dass Gott nicht so ist wie wir. Dass Gott ganz anders ist. Dass Gott genau heranschaut und prüft, bevor er ein Urteil fällt. Wo wir Menschen uns bewusst von Gott abwenden, wendet sich Gott uns ganz bewusst zu. Und das Ergebnis von dem Zuwenden, von dem Prüfen Gottes ist das Gleiche wie bei Babel und bei Sodom. Es gibt keinen, der verständig ist. Es gibt keinen, der auf Gott schaut. Es gibt keinen, der Gutes tut. Und damit bestätigt Gott da eigentlich die Beobachtung vom Vers 1, den der David gemacht hat. Und er bestätigt damit, dass wirklich alle Menschen unfähig sind und scheitern. Alle leben in Sünde und damit in einer praktischen, atheistischen Haltung. Und das merken wir ja in unserem Alltag immer wieder. Dass es Punkte gibt, wo wir Gott ganz bewusst auf die Seite schieben. Wo wir sagen, ja, es ist jetzt einfacher, wenn wir uns nicht an Gottes Wie orientieren. Wenn wir uns einen kleinen Vorteil durch das irgendwo erschleichen können. Aber auch da schaut Gott prüfend her. Und hat jetzt Gott Freude an dem, was er sieht? Nein, auf keinen Fall. Oder interessiert es Gott nicht, was er sieht? Auch das stimmt nicht. Denn in dem Schauen und Prüfen, was Gott da macht, kommt ja auch raus, dass Gott nicht egal ist, wie es auf dieser Welt hin und her geht. Dass Gott den Zustand vom Mensch nicht einfach egal ist, dass er sich nicht um das kümmern wird. Nein, sondern vielmehr kommt raus, dass Gott sich wirklich kümmert um das, was abgeht. Dass Gott sogar leidet an dem, was auf dieser Welt schlecht ist. Und dass Gott viel lieber sich gnädig wird uns zuwenden. Gott hat Sodom wegen 10 Gerechten verschont. Aber noch viel stärker kommt die Haltung Gottes beim Hesekiel raus. Im Hesekiel 33, Vers 11 lesen wir davon. Der ganz bekannte Spruch. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe keinen Gefallen am Tod der Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. Und dann der Aufruf, kehrt um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, o Haus Israel? Warum schaut ihr weg vom Leben und geht direkt in den Tod? Gott will das nicht. Gott leidet an unserer Ablehnung. Gott will sich uns lieber gnädig zuwenden, als uns müssen zu verurteilen. Und so kommt das Prüfen von Gott führt zu einer Umkehrruf. Aber Gott ist auch in dieser Situation jetzt nicht einfach passiv. Er akzeptiert den Zustand vom Menschen nicht einfach zähneknirschend und sagt, jetzt ist es halt so. Nein, seine Gerechtigkeit lässt es nicht zu, Sünde zu verharmlosen. Aber Gott eröffnet in seiner Liebe einen Ausweg aus der Sünde. Der Paulus zeigt uns das im Römer 3, wo auch der Paulus den Psalm direkt aufnimmt. Ein bisschen später, Römer 3, 23 bis 24, nimmt er den Vers wieder auf. Und dort sagt er, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Gott hat den Ausweg aus der Sünde geschaffen. Er ist selber aktiv geworden, indem er auf die Erde gekommen ist in Jesus Christus. Gott selber wendet sich am Mensch in Gnade zu, in Jesus Christus. Und da kommt der schöne, grosse Kontrast zwischen Gott und uns raus. Gott hat in seiner Liebe selbstlos alles gegeben, um sich uns in Liebe und Gnade zuzuwenden. Er hat uns nicht gecancelt, wie das in der heutigen Kultur ja gefördert wird. Wenn alles, was einem nicht passt, tut man künden oder am besten gerade eliminieren. Nein, Gott handelt nicht so, sondern er will uns retten aus unserer Verlorenheit, aus unserem Sündenmorast, wo wir langsam drin versinken und immer mehr in den Tod hineinkommen. Und darum sendet er seinen Sohn in die Welt. Gott schaut also nicht einfach von seinem Richterstuhl im Himmel auf die Erde runter, sondern er kommt in Jesus Christus auf die Welt und schaut uns in die Augen. Er kommt euch auf die gleiche Ebene wie wir. Und da ist Christus der lebendige Beweis, dass Gott sich uns in Gnade zuwendet. Er wird Mensch und lebt wie ein Mensch und hat da Schwierigkeiten und Nöte und Versuchungen wie wir durchlebt. Aber ein grosser Unterschied ist bei Jesus Christus gewesen. Nämlich, dass er nicht von seiner Selbstgerechtigkeit und seinem Egoismus wie der Nabal geleitet worden ist, sondern dass er sein ganzes Leben immer auf Gott ausgerichtet war, nie von Gott weggeschaut hat und darum fehlerlos und absolut gut hat können leben. Jesus Christus ist der einzige Mensch, der jemals wirklich Gutes hervorgebracht hat. Und damit durchbricht Jesus das Urteil von dem Psalm, dass nämlich keiner Gutes hervorbringen kann. Gott will uns nicht im Sündenmorast versinken lassen, sondern er will uns retten und darum hat Jesus für uns die Sünde am Kreuz getragen. Die Strafe und das Gericht, das an uns ergehen soll, hat er an sich ergehen lassen, damit wir durch ihn wieder leben können, damit wir durch ihn wieder auf Jesus, auf Gott und den Vater schauen dürfen. Und das hat er jedem auf dieser Welt eröffnet. Das hat er auch an meinem atheistischen Lehrer eröffnet, obwohl er mit so einem Hass gegen ihn ist. Aber auch für ihn gilt das Gnadeangebot und auch für dich gilt das Gnadeangebot. Jedem darf die Gnade im Glauben annehmen, indem er seine Selbstgerechtigkeit von Gott ableitet, seine Sünde von Gott bekennt und sagt, es tut mir leid, dass ich mich von dir abgewendet habe, du, wo eigentlich das Leben bist. Und ich will die Versöhnung und die Rettung annehmen und ich will jetzt mit dir leben. Denn das ist eine gewaltige Auswirkung und ein Unterschied, wenn wir das machen. Dann ist nämlich nicht mehr unser Herz, das Gutes wird oder soll hervorbringen, sondern dann haben wir ein neues Herz bekommen, das Jesus Christus und der Heilige Geist in uns wirkt. Und er die Herrschaft in unserem Leben dann hat. Wir sind eine neue Schöpfung worden, ein neuer Mensch. Wenn das im Epheser 2, Vers 10 auch schön beschrieben wird. Im Epheser 2, Vers 10 steht: Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Als Nachfolger von Jesus Christus haben wir unsere Selbstbezogenheit abgelegt. Jesus Christus ist jetzt unser Herr in unserem Herzen. Und damit auch der, der unser Leben bestimmt, wie wir am Anfang gesehen haben, aus dem Herz wird unser Leben bestimmen. Und darum sind wir jetzt befähigt, Gutes hervorzubringen. Nicht mehr, weil es aus uns selber wird kommen, sondern weil es aus diesen guten Werken kommt, die Gott bereitet hat für uns. Und wir dürfen jetzt in denen einfach laufen. Es kommt nicht aus uns raus, sondern es kommt aus dieser Gnade, die Jesus uns gegeben hat. Und wenn wir also wieder in dieser Versuchung stehen, Gott auf die Seite zu schieben, und da sind wir immer wieder drinnen, dann dürfen wir die Tatsache und die Bewusstsein, dass wir nicht mehr in dem alten Mensch leben müssen. Dass wir Kontrolle Gott dürfen abgeben. Dass wir im Gebet vor ihm dürfen kommen und sagen, Herr, ich will auf dich schauen und nicht mich von mir beherrschen lassen. Dann hilft es, dass wir auch sein Wort kennen. Denn sein Wort und seine Weisungen hilft uns und ist eine Verteidigungswaffe, die wir in Anspruch nehmen dürfen, in diesen Versuchungen. Aber wie wir alle wissen, wenn man eine Waffe nicht kennt, wenn man nicht weiss, wie man die bedient, dann hilft es alles nicht. Es hilft alles nicht, wenn ich ein Sturmgewehr daheim im Kasten habe, aber eigentlich nicht mal weiss, wie ich ein Magazin einsetzen kann dort. Das hilft mir nicht, dann ist das ein schöner Ausstellungsgegenstand, aber eigentlich hilft mir die Waffe nicht. Und gleich ist es mit dem Wort Gottes, wenn wir das Wort Gottes nicht verinnerlichen, wenn wir nicht drin leben, wenn wir nicht immer wieder drin lesen und nachforschen, dann ist das eine Waffe, die einfach verstaubt bei uns im Bücherregal. Dann hilft es uns nicht viel. Und das ist das, wo wir uns immer wieder wollen, zu Herzen nehmen, dass wir sein Wort in unserem Leben immer wieder sprechen lernen, dass wir nachforschen, dass wir Predigten hören, dass wir in der Bibelstunde sind, dass wir unsere Versammlungen, wo wir das Wort Gottes ja anschauen, nicht vernachlässigen und anders darüber stellen, weil da ist Ausbildung an seiner Waffe. Und da merken wir auch, dass auch wenn wir mal wieder versagen, dass wenn wir wieder mal sehen, wir haben es nicht geschafft und es doch wieder von Gott abgeleitet, dann sagt er uns sein Wort, dass er treu und gerecht ist. Und dass er uns nicht verlässt. Und dass er uns immer wieder neu stärkt und auf dem Weg begleitet. Denn wir sind Kinder Gottes und wir gehören zum Volk Gottes. Und Gott kümmert sich ja um seine Kinder. Und noch viel mehr, Gott macht einen klaren Unterschied zwischen seinem Volk und den Gottlosen. Und das kommt im nächsten Vers. In den nächsten Versen kommt das so klar raus, dass Gott einen Unterschied macht zwischen seinem Volk und dem Rest der Welt. Verse 4 bis 6. Haben denn die Übeltäter keine Einsicht, die mein Volk verschlingen, als essen sie Brot? Den Herrn rufen sie nicht an, dann erschrecken sie furchtbar, weil Gott bei dem Geschlecht der Gerechten ist. Wollt ihr das Vorhaben des Elenden zu Schande machen, obwohl der Herr seine Zuflucht ist? Und es ist eine bedrückende Frage in dem Vers 4, wo da aufgeworfen wird, und er aber auch heute noch sehr aktuell ist. Die Gottlosen scheinen mit ihrem gottlosen Verhalten können sie machen, was sie wollen. Sie können die, die Gott nachfolgen, verschlingen wie Brot, die essen sie zum Morgen. Es gibt keinen Widerstand. Es scheint keine Konsequenz zu geben, wenn Gottes Volk misshandelt oder verfolgt wird. Und das sündhafte Verhalten von diesen Gottlosen scheint niemand aufzuhalten. Und darum haben sie es auch nicht nötig, nach Gott zu fragen oder irgendwie auch nur Gott anzurufen. Und dabei ist ja Gott der, der alles gemacht hätte. Und wüsste, was richtig ist für unser Leben. Aber irgendwo, wenn man da das Verhalten anschaut, kann man wirklich die Frage stellen, ja, gibt es da keine Konsequenz. Manchmal scheint es wirklich, dass die Gottlosen machen könnten, was sie wollen. Und dass ihr Verhalten in dieser Welt sogar noch belohnt und bestätigt wird. Wie viel Ungerechtigkeit gibt es in dieser Welt, wo wir das Gefühl haben, das ist einfach ungesund. Wie viele Christen werden tagtäglich verfolgt und müssen leiden. Es sind momentan über 260 Millionen verfolgte Christen auf dieser Welt. Und man kann zu Recht fragen, wo ist Gott? Hat Gott das vergessen? Und wir können wie im Psalm 44, Vers 23 einstimmen und verzweifelnd eigentlich ausrufen. Psalm 44, Vers 23. Ja, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Wo ist da Gott, dass man so eine Aussage müsste sagen? Wäre es nicht besser, dass wir wie die Nabal von dieser Welt uns an, Welt, an der Welt würden ausrichten und von Gott wegschauen würden? Hätten wir es dann nicht einfacher? Aber da sehen wir auch in dem Psalm einen ganz wichtigen Aspekt, der da zwischen den Versen rauskommt. Dort steht nämlich Vers 5, weil Gott bei dem Geschlecht der Gerechten ist. Gott wird für die Gerechten sorgen. Er nimmt ganz klar Stellung zu seinem Volk. Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. Und dann werden viele ein ganz schreckliches Erwachen haben. Dann, wenn sich das Blatt wenden wird. Denn wir haben nämlich ein Leben, ein ewiges Leben in Jesus Christus. Wenn das im 1. Johannes 5, Vers 12 so schön gesagt wird, jetzt steht nämlich, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Es gibt eine ganz klare Trennung von dem Weg. Und darum wissen wir auch, wir sind in einer besseren Position auf lange Sicht, weil wir haben das ewige Leben und wir wissen, dass Gott uns Gerechtigkeit schaffen wird. Und die Gnade, die wir da erfahren wollen, die wollen wir nicht einfach für uns behalten. Wir wollen nicht einfach schweigend das Unheil von dieser Welt über uns ergehen lassen, sondern wir wollen die Welt auch mit dieser Tatsache konfrontieren. Und das macht auch der David in dem Psalm, im Vers 6, tut er nämlich die Gottlosen direkt ansprechen. Er bleibt also nicht einfach passiv, im Vers 6. Wollt ihr das Vorhaben des Elenden zu Schaden machen, obwohl der Herr seine Zuflucht ist? Die Frage ist gerichtet an den Gottlosen. Und so wie der David da die gottlose Welt konfrontiert mit dieser Tatsache, so sollen auch wir, wenn es dran ist, die gottlose Welt darauf aufmerksam machen, was ihr sündhaftes Verhalten für eine Konsequenz haben wird. Denn wir sind Zeugen in dieser Welt und als Zeugen dienen wir entweder zum Wohlgeruch oder anderen auch zum Tod. Ja, viele werden das Evangelium, das wir verkünden, ablehnen. Das ist eine traurige Tatsache. Sie werden ihre Zuflucht nicht bei Gott suchen. Doch das Evangelium zeigt sich darin, dass es eben nicht neutral ist. Das Evangelium kennt keine neutrale Position, sondern es führt immer zu einer Entscheidung, zu einer Annahme oder einem weiteren Leben in der Ablehnung zu Gott. Entscheidung entweder zum Leben oder zum Tod. Im 2. Korinther 2, 15, Vers 16 lesen wir mehr von dieser Folge. 2. Korinther 2, 15 bis 16. Denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch des Christus unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. Den einen ein Geruch des Todes zum Tode, den anderen aber ein Geruch des Lebens zum Leben. Und wer ist hierzu tüchtig? Weil Gott mit seinem Volk ist, müssen wir uns nicht selber rächen in dieser Welt. Müssen wir nicht selber Gerechtigkeit herausfordern. Sondern wir dürfen unseren Feinden in Liebe und vor allem auch im Mitleid begegnen. Weil wir wissen, dass für sie am Ende ein schreckliches Erwachen sein wird. Wenn sie zum Gericht auferstehen werden, dann wird das Erwachen schrecklich sein. Und im Psalm wird das sogar verstärkt mit schrecklich, schrecklich. Es wird zweimal wiederholt, das schrecklich. Zum ganz klare Verstärkung geben. Dann, wenn das Evangelium, die gute Nachricht, für sie ein Todeskoch sein wird. Doch für uns ist das Evangelium ein Wohlgeruch zum Leben. Wir müssen keine Angst haben vor dem Gericht, sondern wir dürfen freimütig und dankbar leben, jetzt schon. Dann die Zeit, die kommen wird, die eine Tatsache ist, das ist uns verheißen, ist für uns eine Freudezeit, eine hoffnungsvolle Zeit. Denn wir wissen, dass Genugtuung kommen wird und die immer näher kommt. Und es ist so wichtig, wenn wir uns mit der Endzeit auseinandersetzen, wenn wir die Offenbarung lesen, dass wir nicht einfach in der Hälfte stehen bleiben und uns vor den ganzen Ankündigungen verschrecken lassen. Wer da drinnen liest einen Roman nur bis zur Hälfte, der soll bitte jetzt aufstrecken. Ich sehe einen, aber ihm verleidet es wahrscheinlich, weil er zu wenig gerne liest. Aber es ist ja eigentlich dumm, wenn man einen Roman nur bis zur Hälfte oder einen Krimi nur bis zur Hälfte liest. Also ich kann dann nicht mehr schlafen, weil ich nicht weiß, wie es ausgeht. Und darum liest man es fertig und dann sieht man, wie es rauskommt. Und so ist es auch mit dem Wort Gottes. Die Offenbarung, das Wort Gottes zeigt uns ja, wie es am Ende sein wird. Es zeigt ja, dass gut rauskommen wird für uns. Und darum ist der Weg dorthin nicht das Essentielle. Darum soll das uns nicht einfach auseinandernehmen und abdrücken, sondern wir sollen den Fokus haben aufs Ende. Aufs wahre Ende. Das Ende ist nicht dann, wenn die Verfolgung und die Trübsal kommen wird, sondern das Ende ist dann, wenn Jesus Christus seine Herrlichkeit und sein Reich eingesetzt hat. Und das ist die Tatsache, wo wir uns darauf fokussieren wollen. Das ist nämlich eine Freudezeit für uns, wo wir jetzt schon drin leben. Weil Gott allein unsere Zuversicht und Hoffnung ist. Er ist unsere Zuflucht in dieser Welt und in der zukünftigen. Bei ihm finden wir den Frieden. Auch wenn wir in dieser Welt Bedrängnis werden erleben. Ja, das wird sie. Aber er ist unsere sichere Burg. Und darum müssen wir uns nicht Sorgen und Ängste machen. Darum müssen wir uns nicht verrückt machen von dem, was passiert. Auch von diesen Repressalien, die immer mehr kommen werden. Denn wir haben den König, der alles sieht und ja alles auf dieser Welt auch prüfend anschaut. Ihm entgeht nichts auf dieser Welt. Und auf den Ritter und den König dürfen wir schauen. Und das ist ja das Schöne, was in dem Psalm am Schluss wieder rauskommt. Im Vers 7 macht der David genau das. Statt, ach, dass aus Zion die Rettung für Israel käme. Wenn der Herr das Geschick seines Volkes wendet, wird Jakob sich freuen und Israel fröhlich sein. Der David legt jetzt seine Hoffnung auf die herrliche Zukunft, die kommen wird. Er hofft auf den Messiaskönig, der in Zion eingesetzt wird. Und wer der Messiaskönig ist, das wissen wir noch aus dem Psalm 2. Dort steht nämlich im Psalm 2, Vers 6, ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Und damit sehen wir wieder, was das Zentrum der Psalmen ist. Und auf was dass wir schauen müssen, wenn wir die Psalmen lesen. Es Es ist so wichtig, dass wir das Tor von den Psalmen nicht vergessen in der Auslegung der Psalmen. Und da kommt das jetzt wieder raus und zum Tragen. Das Zentrum der Psalmen ist der Messias-König. Ist Jesus Christus. Und er ist der Retterkönig und das Geschick von seinem Volk wendet. Und darum ist Jesus auch der wahre Grund von dieser Fröhlichkeit und Freude, und der David da anspricht. Denn in ihm hat Gott sich uns in seiner Gnade und Liebe zugewendet. Und darum dürfen wir jetzt schon fröhlich sein und freuen. Weil das eine Tatsache ist, die gekommen wird. Dass wir in Ewigkeit bei Gott unsere Wohnung werden haben. Und weil wir wissen, dass für uns am Ende kein schreckliches Erwachen warten wird, sondern ein freudiges Erwachen, wo wir in die ewige Freude und Frieden bei Gott dürfen gehen. Die Welt mag noch so viel Energie und Hass aufzuwenden, zum Gott zu verleugnen, zum gegen Gott zu sein, zum sich vor Gott abzuwenden, zum sein Volk zu bedrängen. Aber das ändert nichts an dieser Tatsache, an dieser festen und gewissenhaften Tatsache, dass allein Gott der ist, dem Lob, Ehre, Dank und Anbetung gebührt in Ewigkeit. Er ist der Grund für unsere ewige Freude. Amen. Ich will gerade noch beten zum Schluss. Ja, Herr, wir danken dir und loben dich, dass du der Gott bist von unserer Freude. Dass wir jetzt schon auf dich schauen dürfen, weil du in deiner Gnade auf uns geschaut hast. Und dass dir nicht egal ist, was auf dieser Welt abgeht. Dass dir nicht egal ist, wenn dein Volk unterdrückt wird, wenn deine Gemeinde verfolgt wird weltweit. Sondern dass du genau her schaust und recht richten wirst am Ende. Und wir danken dir, dass wir in dieser festen Tatsache leben dürfen, dass für uns kein schreckliches Erwachen geben wird. Sondern dass wir in Freude in deine Herrlichkeit werden eingehen und in deinem Festmahl teilnehmen. Und diese Herrlichkeit, auf die wollen wir uns ausrichten. Und da bitten wir dich, dass du uns die Gnade immer wieder neu bewusst machst. Dass du uns frei machst von dieser Belastung auf dieser Welt. Dass du uns frei machst von diesen Sorgen, die uns auf dieser Welt bedrücken wollen. Und dass du uns frei machst zum auf dich schauen und dich loben und dich zu preisen, weil dir allein Lob und Ehre ist. Amen.